Liebe Freunde, heute geht es weiter mit unserer Predigtreihe aus dem ersten Johannesbrief, und zwar zweites Kapitel, Verse 21 bis 27. Und auch hier sehe ich wieder, dass es ganz klar um unsere Identität in Christus geht. Ich mag vorher noch beten. Vielen Dank, Vater, dass du ein guter Gott bist. Danke, dass du es gut meinst und gut machst mit uns. Danke, Jesus, dass du für uns gestorben bist. Danke, dass du unser Herr bist. Danke, dass wir ein neues Leben durch dich haben dürfen. Danke, Heiliger Geist, dass du uns hilfst, alles zu verstehen, dass du der bist, der uns hilft, in diesem neuen Leben zu leben. Vielen Dank. Amen. Jo, es geht weiter mit Vers 20. Dort steht: Und ihr habt die Salbung von dem Heiligen und wisst alles. Dass wir die Salbung haben, bedeutet, dass wir mit dem Heiligen Geist gesalbt sind. Mit unserer Bekehrung zieht der Heilige Geist bei uns ein. Und dazu habe ich vier Bibelstellen. Einmal im Johannesevangelium, Kapitel 14, Verse 16 und 17. Dort sagt Jesus: Und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch bleibt in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie beachtet ihn nicht und erkennt ihn nicht. Ihr aber erkennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Zwei Kapitel weiter, Johannes 16. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, so wird er euch in die ganze Wahrheit leiten, denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, das wird er reden, und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Später Apostelgeschichte, erstes Kapitel, Vers 38. Da sprach Petrus zu ihnen: Tut Buße, und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden. So werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Und im ersten Korintherbrief, Kapitel 3, Vers 16 steht: Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt? Also, nochmal, Johannes schreibt in Vers 20: Ihr habt die Salbung von dem Heiligen und wisst alles. Das heißt, der Heilige Geist wohnt in uns. Wir sind gesalbt mit dem Heiligen Geist und wir wissen alles. Was bedeutet das? Wir wissen alles. Dass wir alles wissen, heißt nicht, dass wir jetzt alles Wissen der Menschheit haben, dass wir weiser wären wie Salomo. Es bedeutet, dass wir instinktiv erkennen können, was wahr und was falsch ist. Dass wir Dinge erkennen können, die unser Verstand nicht erfassen kann. Dass wir durch den Heiligen Geist spüren dürfen, ob etwas der biblischen Wahrheit entspricht oder widerspricht. Dass wir die Grundlage haben, geistliche Dinge überhaupt zu verstehen. Mit dem Heiligen Geist haben wir die Möglichkeit, eine Begabung, Dinge zu erkennen, die unbekehrte Menschen schlicht nicht können. Uns werden Dinge klar, die selbst den begabtesten Wissenschaftlern verborgen bleiben. Zum Beispiel die Frage vom Woher, Wohin. Die Wissenschaft zerbricht sich den Kopf darüber. Woher kommt der Mensch? Wohin geht der Mensch? Wie ist das Universum entstanden? Wie ist das Leben entstanden? Evolutionstheorien entstehen. Und sie forschen und erkennen es nicht. Während wir verstehen es einfach. Es ist uns klar wie Kloßbrühe. Es ist uns einfach bewusst, es ist eine biblische Wahrheit. Gott hat alles geschaffen. Wir kommen von Gott und wir gehen zu Gott. Und wer keinen Frieden mit Jesus hat, der geht leider woanders hin. Aber wir wissen, woher und wohin, und die Wissenschaft kriegt das nicht auf die Reihe. Und wir sind ausgestattet mit dem Heiligen Geist, ähnlich wie ein Neugeborenes, hat sämtliche Organe und Sinne, es ist voll ausgestattet, aber es muss erst noch ausgebildet werden. Das Neugeborene im Laufe des Lebens erkennt mehr und mehr, wofür Organe und Sinne da sind und kann sie auch benutzen. Sie kann die Sinne schärfen. Der Mensch kann die Sinne schärfen, der Mensch kann üben, damit umzugehen. Er kann virtuos damit umgehen, wenn er sich wirklich darauf einlässt. Andere, ja, benutzen sie mehr im Standgas und benutzen ihre Sinne weniger. Es reicht halt zum Überleben. Aber wir haben, so wie ein Neugeborenes die Veranlagung hat, die Organe hat, so haben wir den Heiligen Geist und können lernen, uns von ihm leiten zu lassen. Und es gehört zu unserer Identität, dass wir wissen, dass der Heilige Geist in uns wohnt. Wir wissen zwar mit unserer Bekehrung noch nicht automatisch alles, aber wir haben die Voraussetzung zu lernen und zu begreifen, was dem natürlichen Menschen verborgen bleibt. Vers 21. Ich habe euch nicht geschrieben, als ob ihr die Wahrheit nicht kennen würdet, sondern weil ihr sie kennt und weil keine Lüge aus der Wahrheit ist. Nochmal, Johannes schreibt diesen Brief, um die Jünger auf ihre Identität aufmerksam zu machen, um ihnen das nochmal vor Augen zu führen, wer sie sind, was sie sind. Und hier sagt er, er hat nicht geschrieben, als ob sie die Wahrheit nicht kennen würden. Nein, sie kennen die Wahrheit. Aber weil sie sie kennen und er möchte sie nochmal darauf aufmerksam machen, dass keine Lüge aus der Wahrheit ist. Also, wir Christen, wir müssen wissen und daran festhalten, dass Gott und die Bibel, die ja sein Wort ist, immer die Wahrheit sagen. Wenn wir mal Zweifel haben bezüglich des Handelns von Gott in unserem Leben oder überhaupt, und wenn wir anfangen zu zweifeln, warum Dinge in der Bibel stehen, dann ist es kein Zeichen dafür, dass in Gott Unwahrheit oder sogar Lüge wäre, sondern es ist vielmehr ein Problem von unserer mangelnden Erkenntnis oder von unserem mangelnden Glauben. Weil wir müssen wissen, dass Gott Wahrheit ist und dass keine Lüge aus dieser Wahrheit kommt. Insofern kann keine Lüge bei Gott sein. Es kann nichts Falsches bei Gott sein. Wenn wir dort Falsches erkennen zu meinen, dann liegt es an unserem Erkennen, aber nicht daran, dass bei ihm was falsch wäre. Verse 22 und 23. Wer ist der Lügner, wenn nicht der, welcher leugnet, dass Jesus der Christus ist? Das ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Wer den Sohn leugnet, der hat auch den Vater nicht. Wer den Sohn bekennt, der hat auch den Vater. Also, mangelnde Erkenntnis oder Unglaube unsererseits kann dazu führen, dass man anzweifelt, ob Jesus wirklich Gottes Sohn ist. Und Johannes sagt hier, wenn man diese Tatsache anzweifelt, dass Jesus Gottes Sohn ist, dass Jesus Gott ist, dann ist man ein Antichrist. Es steht dort, wer ist ein Lügner, wenn nicht der leugnet, dass Jesus der Christus ist? Wer ist denn der Christus? Der Christus ist der Gesalbte. Der Gesalbte, auf den das komplette Alte Testament in ungefähr 300 Prophezeiungen hinweist und auf den das jüdische Volk schon so lange wartet, die Jesus erkannt haben, die messianischen Juden. Die warten nicht mehr, aber der Rest wartet noch. Es ist der Messias, der Gesalbte. Und wer das anzweifelt, der ist ein Antichrist. Wer Jesus als Christus, als Messias verleugnet, der verleugnet auch Gott, den Gott der Bibel. Das ist sehr, sehr wichtig. Und sämtliche Religionen oder Religionsgemeinschaften in denen Gott eine zentrale Rolle spielt, aber dieser Gott keinen Sohn hat, diese Religionen sind falsch. Es sind Antichristen. Sämtliche Religionen oder Religionsgemeinschaften, in denen Jesus zwar vorkommt, aber nicht als persönlicher Erlöser, die sind falsch, sind Antichristen. Ich gehe so weit, dass ich sage, sämtliche Religionen oder Religionsgemeinschaften, die Bündnisse oder irgendwelche Einheiten mit anderen Gemeinschaften eingehen, die Jesus nicht als Christus akzeptieren, die sind fragwürdig, weil sie der Tatsache der zentralen Position von Jesus diese Tatsache in Frage stellen. Sprich, Kirchen, Gemeinden, die Bündnisse schließen mit Glaubensrichtungen, die Jesus Christus nicht akzeptieren, die sind auf dem Holzweg, die sind nahezu selbst Antichristen, weil sie Jesus nicht die Rolle zugestehen, die er hat. Sie verleugnen Jesus als den Christus, indem sie anderen Religionsgemeinschaften die Lüge nicht offenbaren, sondern einfach stehen lassen, indem sie es als irrelevant erklären, welche Rolle Jesus spielt. Wer Jesus Christus nicht als Messias, Erlöser, als Sohn Gottes annimmt, kann keine Beziehung mit Gott haben. Das sagt die Bibel, das glaube ich. In Johannes 14,6 steht, Jesus spricht, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater als durch mich. Im 1. Petrus 2, Verse 6 bis 8 steht, darum steht auch in der Schrift, siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein. Wer an ihn glaubt, soll nicht zuschanden werden. Für euch nun, die ihr glaubt, ist er kostbar. Für die aber, die sich weigern zu glauben, gilt, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, gerade der ist zum Eckstein geworden. Ein Stein des Anstoßes, ein Fels des Ärgernisses. Weil sie sich weigern, dem Wort zu glauben, nehmen sie Anstoß, wozu sie auch bestimmt sind. Es ist tatsächlich so, dass man mit vielen Glaubensrichtungen herrlich philosophieren kann über Gott. Gott hat verschiedene Namen, Gott hat verschiedene Facetten und es gibt den einen Gott und es ist egal, wie du Gott nennst. Es ist derselbe Gott, wir haben nur einen Gott. Dieser Gott hat sich auf verschiedene Arten und Weisen offenbart und es ist egal. Hauptsache, wir glauben an einen Gott. Das ist Lüge, das ist falsch. Das ist antichristlich. Ich kann mich sehr wohl über Gott unterhalten, mit verschiedensten Gläubigen. Aber wenn die Rede auf Jesus Christus kommt und wer Jesus Christus ist, dort zeigt sich dann, was der andere glaubt. Und jeder, der nicht akzeptiert, dass Jesus Christus die zentrale Figur ist, der Erlöser, der Gottessohn, der Messias, jeder, der das so nicht glaubt, glaubt nicht das, was ich glaube. Und ich kann das nicht einfach stehen lassen. Vers 24. Was ihr nun von Anfang an gehört habt, das bleibe in euch. Wenn in euch bleibt, was ihr von Anfang an gehört habt, so werdet auch ihr in dem Sohn und in dem Vater bleiben. Johannes schreibt hier an Christen, die sich vornehmlich aufgrund der Lehre von Aposteln oder Augenzeugen bekehrt haben. Christliche Irrlehrendenominationen, so wie wir sie heute viele kennen, sind damals gerade erst entstanden, waren damals sehr jung. Es gab schon Irrlehrer damals, aber es war nichts Etabliertes. Es waren keine etablierten Kirchen und Gemeinschaften, sondern es war alles noch sehr jung. Und daher konnte Johannes an die Leser appellieren, dass sie sich auf das besinnen sollen, was sie am Anfang gehört haben, weil es sehr sicher richtige Lehre war, die sie am Anfang gehört hatten. Und erst im Laufe ihres Glaubenslebens von Irrlehrern durcheinandergebracht wurden. Heute ist es schwer, da es schon ja viele etablierte Kirchendenominationen gibt, die nicht die biblische Grundlage glauben. Und auch dort kann man religiöse Erfahrungen machen. Es ist also schwer, diese Leute an sie zu appellieren, dass sie sich auf das besinnen sollen, was sie am Anfang gehört haben. Sie sollen sich auf das besinnen, was in der Bibel steht. Paulus schreibt diesbezüglich im 2. Timotheus, Kapitel 1, Verse 13 und 14 an Timotheus: Halte dich an das Muster der gesunden Worte, die du von mir gehört hast, im Glauben und in der Liebe, die in Christus Jesus ist. Dieses edle, anvertraute Gut bewahre durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Auch hier wieder der Heilige Geist, der in uns wohnt. Und der Heilige Geist ermöglicht uns, das anvertraute Gut zu bewahren, weil er die Wahrheit kennt, weil der Heilige Geist von Gott ausgegangen ist. Und Paulus sagt zu Timotheus: Halte dich an das Muster der gesunden Worte, die du von mir gehört hast, im Glauben und in der Liebe. Also, er soll sich an die Worte halten, die er von Paulus gehört hat. Und welche sind die Worte, die er von Paulus gehört hat? Die sind uns überliefert als die Schriften des Neuen Testaments, als die Briefe. Und diese Briefe, sie sind Gottes Wort, von Gott inspiriert. Und daran sollen wir uns orientieren und an nichts anderem. Das Muster dieser gesunden Worte soll uns bewusst sein. Und es tut gut für uns, wenn wir Bibel lesen, wenn wir jegliche Lehre, die wir irgendwo hören, lesen, an der Bibel messen. Und jede Lehre oder Erkenntnis, die biblischen Aussagen widerspricht, kann nur Lüge sein. Es muss sich mit der Bibel decken. Immer. In Vers 25 steht: Und das ist die Verheißung, die er uns verheißen hat, das ewige Leben. Denn darum geht es, um das ewige Leben. Es geht nicht darum, dass man jetzt verschiedene Meinungen hat und die dürfen gleichberechtigt nebeneinander existieren. Es geht nicht darum, Streit der Philosophien und was klingt plausibler und was passt für mich besser und ich muss eigentlich alles erstmal stehen lassen, solange es der andere aufrichtig meint. Nein, es geht um das ewige Leben. Und wer nicht der Schrift glaubt, so wie sie uns überliefert ist, der hat Jesus nicht und der hat das ewige Leben nicht. Es ist keine Option, was und wie ich glaube. Es gibt nur eine Möglichkeit, es gibt nur einen Weg, es gibt nur eine Wahrheit. Und das ist Jesus Christus, der für uns gestorben ist und den wir annehmen sollen als unseren Herrn, vor dem wir kapitulieren sollen, dem wir unser Leben geben sollen. Aber wenn wir das tun, dann haben wir die Verheißung, das ewige Leben. Das ist garantiert. Verse 26 und 27: Dies habe ich euch geschrieben von denen, die euch verführen. Und die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, bleibt in euch, und ihr habt es nicht nötig, dass euch jemand lehrt, sondern wie euch die Salbung selbst über alles belehrt, so ist es wahr und keine Lüge, und so wie sie euch belehrt hat, werdet ihr in ihm bleiben. Es ist wirklich wichtig, dass wir erkennen, was Lüge ist, was Verführung ist. Es ist wichtig, dass wir wissen, was die Bibel sagt und was nicht in der Bibel steht. Und so wie Bankangestellte in ihrer Ausbildung nicht gezeigt bekommen, welche falschen Banknoten es gibt und wo dort überall die Fehler sind, auf dass sie die sofort erkennen, wird ihnen gezeigt, wie sieht das Original aus. Wie sieht eine richtige Banknote aus? Und alles, was von dieser Banknote abweicht, ist eine Fälschung, ist nicht echt. Und so ist es für uns nicht unbedingt wichtig, die verschiedenen Lehren zu kennen und zu wissen, wo sie sich unterscheiden, um zu erkennen, was falsch ist. Es ist wichtig, das Original zu kennen. Es ist wichtig, Gottes Wort so zu kennen, dass ich erkenne, wenn sich irgendetwas von diesem abweicht. Es ist wichtig, dass ihr, wenn ich predige, wenn wir von der Gemeinde predigen, dass ihr es selbst in der Bibel kontrolliert, selbst nachlest, ob das richtig ist, was wir da sagen, ob es aus dem Zusammenhang gerissen ist. Der Teufel selbst hat Jesus versucht mit Gottes Wort, aber Jesus hat jedes Mal mit Gottes Wort wieder geantwortet. Es ist sehr gefährlich, einzelne Bibelverse zu nehmen, um damit irgendwelche Lehren zu untermauern. Man muss es immer im Kontext sehen und dazu ist es wichtig, den Kontext zu kennen. Daher der dringende Appell, lest die Bibel. Lest die Bibel immer wieder. Sagt nicht, ich habe es jetzt einmal gelesen, ich habe es gesehen, ich habe es gehört, ich höre außerdem jede Woche Andachten und Predigten. Nein, verstoffwechselt die Bibel. Lest die Bibel immer wieder. Ich lese die Bibel, seit ich bekehrt bin. Ich lese sie immer wieder und mir fallen immer wieder neue Sachen auf. Der Heilige Geist macht mich immer wieder auf neuere Sachen aufmerksam. Ich verstehe immer mehr Zusammenhänge. Es ist unheimlich wichtig, sich in der Wahrheit aufzuhalten, auf dass einem die Lüge dann sofort bewusst wird. Gut, jetzt steht hier, die Salbung, die wir empfangen haben, die bleibt in uns und wir haben es nicht nötig, dass uns jemand lehrt, weil die Salbung selbst uns über alles belehrt. Ich habe einige Christen kennengelernt, die dann sagen, okay, ich muss keine Predigten mehr hören, ich muss mir überhaupt nichts mehr anhören, weil ich habe ja alles in mir, der Heilige Geist in mir und er führt mich dann auch in die richtige Richtung. Ja, jein, es ist durchaus biblisch, dass Gott Lehrer gesetzt hat. Epheser 4,11, der fünffältige Dienst. Wir brauchen Lehrer, weil es erschließt sich uns nicht alles automatisch von selbst. Aber alles, was wir gelehrt bekommen, sollen wir mit dem Heiligen Geist prüfen, ob sich denn wirklich so verhält. Und tatsächlich ist auch der Heilige Geist, der dich direkt auf Sachen stoßen wird, der dir Augen öffnen wird. Aber es ist wichtig, dass wir den Austausch haben, dass wir Bibel lesen, dass wir uns gegenseitig zuhören, dass wir uns gegenseitig erbauen. Aber letztendlich sind wir selbst verantwortlich, alles an der Bibel zu prüfen. Und manchmal, und da greife ich jetzt vor, ins vierte Kapitel vom ersten Johannesbrief, in Vers 1 steht, Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Nicht alles, was spirituell ist, nicht alles, was mir ja, sinnvoll und geistlich erscheint, ist unbedingt geistlich. Es ist schon aus der Geistwelt, aber es ist nicht vom Heiligen Geist. Darum prüft alle Geister. Und wie können wir sie prüfen? Auch wieder an der Bibel. Und wer hilft uns zu prüfen? Es ist der Heilige Geist. Und das Schöne ist, Gott, Jesus, der Heilige Geist, sie haben ein unbedingtes Interesse daran, dass wir die Erlösung erlangen, dass wir die Ewigkeit bei ihm sein dürfen. Es ist Gott so wichtig, dass er aus Liebe seinen Sohn geopfert hat. Es ist Jesus das so wichtig, dass wir dort ankommen, dass er sein Leben gegeben hat. Es ist das Wesen des Heiligen Geistes, Gott zu verherrlichen und uns zu helfen. Insofern, wenn wir aufrichtig sind, wenn wir die Wahrheit wissen wollen, dann wird uns Gott die Wahrheit zeigen. Gott wird uns Erkenntnis geben. Es ist nicht so, dass Gott irgendwann mal sagen wird, ich habe dir gestern die Wahrheit gesagt, du hast dir zugehört, jetzt hast du die Chance verpasst. Nein, Gott ist nicht unfair. Gott will, dass wir errettet werden. Und darum dürfen wir fest darauf vertrauen, dass es Gott gut mit uns meint, weil er uns liebt. Wir brauchen keine Angst zu haben, dass uns durch einen Moment der Unachtsamkeit das Heil verloren geht. Auf gar keinen Fall. Gott meint es gut. Und es ist, muss Teil unserer Identität sein, dass wir wissen, wir sind Gottes Kinder. Der Heilige Geist, der es gut meint, der lebt in uns. Der wirkt in uns. Der hilft uns. Wir dürfen keinen Zweifel drüber haben. ob der Heilige Geist in uns ist. Wir dürfen keinen Zweifel haben, ob die Wahrheit, ob die Bibel Wahrheit ist. Wir dürfen keinen Zweifel haben, ob es Gott gut meint. Wir dürfen nicht ansatzweise dem glauben, dass Gott lügen könnte und was Schlechtes wollte. Ganz bestimmt nicht. Unsere Identität soll wirklich sein, dass wir in Christus geborgen sind und dass Gott unser Himmelpapa ist. Und ich wünsche mir, dass wir darin wachsen, dass wir das wissen, dass wir alle wissen, wir gehören dazu und nichts kann uns von Jesu Liebe trennen. Vater im Himmel, ich danke dir, dass wir dein Wort haben. Ich danke dir, dass wir frei drin lesen können. Ich danke dir, dass wir die Freiheit haben hier. Ich danke dir, dass der Heilige Geist in uns ist, der uns das Wort aufschließt. Ich danke dir, dass wir uns gegenseitig helfen können, aufrichten können, zurechtweisen können. Ich danke dir, dass wir nicht allein sind auf diesem Weg. Und ich danke dir wirklich, dass der Heilige Geist in uns lebt und dass der Heilige Geist uns hilft. Ich danke dir, dass du uns so ausgestattet hast und dass es ein Geheimnis ist. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, dass unser Glaube so stark ist, dass wir daran festhalten, dass wir den Zweifel keinen Raum einräumen, keinen Raum lassen. Bitte stärk uns. Bitte leite uns durch diese Woche und bitte lass uns in dem Bewusstsein leben, dass der Heilige Geist uns leitet in alle Wahrheit. Bitte schenk uns einen Hunger nach deinem Wort. Bitte schenk uns ein Verlangen nach Gemeinschaft untereinander und mit dir. Bitte helf uns, in unserer Identität zu leben. Danke, Vater. Amen. Ich wünsche euch eine gute Woche, gute Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist, mit Gott und seinem Sohn. Ich wünsche euch gute Gemeinschaft untereinander. Besucht euch, ruft euch an, teilt einander mit, was euch beschäftigt, richtet euch auf, gegenseitig, tragt einander die Lasten, sucht Gemeinschaft. Gott befohlen, bis wir uns wieder hören oder sehen. Tschüss.